Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Dirk Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen. 6 Tage ist das neue Jahr jetzt alt und da hat sich schon angedeutet, dass es an Ereignissen nicht mangeln wird. In der Nacht zu Neujahr ist ein Polizist in Leipzig gleich durch Linksextreme schwer verletzt worden. Zwischen den USA und dem Iran scheint die Kriegsgefahr erheblich gewachsen zu sein. Zuletzt angeheizt durch die versuchte Erstürmung der amerikanischen Botschaft in Bagdad und natürlich die Tötung des iranischen Top-Generals Qasem Soleimani durch einen amerikanischen Drohnenangriff. Das Parlament in Bagdad fordert jetzt ganz aktuell den Abzug aller internationalen Truppen und Teheran kündigt den kompletten Ausstieg aus dem Atomabkommen an. Ende Januar heißt es dann endgültig Bye-bye Britannia und innenpolitisch steht die Große Koalition weiter auf tönernen Füßen. Auf der anderen Seite aber steht Deutschland wirtschaftlich ja recht stabil da. Noch nie waren so viele Menschen in Arbeit und der Europäischen Union böte sich die Chance, nach dem Brexit enger zusammenzurücken, auch unter der deutschen Präsidentschaft ab Juli, und sich Zukunftsthemen zuzuwenden, dem Klimaschutz zum Beispiel. Neues Jahr, neues Glück. Was bringt das Jahr 2020 politisch? Das Thema heute hier bei Kontrovers im Deutschlandfunk. Nochmal herzlich willkommen. Und ich möchte Ihnen zunächst unsere Gäste vorstellen. Das ist zum einen Kerstin Gammelin. Sie ist stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung und Chefin des Teams Wirtschaftspolitik. Sie ist uns aus dem Hauptstadtstudio in Berlin zugeschaltet. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Dann ebenfalls im Hauptstadtstudio hat sich eingefunden Bettina Gauss, politische Korrespondentin der Tageszeitung Taz. Schönen guten Tag auch Ihnen.
Grüße Sie.
Und last but not least Christoph Schwennecke, Chefredakteur des politischen Monatsmagazins Cicero. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Kontrovers ist ja eine Sendung, in der Ihre Meinung zählt, auch im Jahr 2020. Und mit Ihren Statements möchten wir auch anfangen, wie immer. Wir haben schon ein paar Stimmen zusammengestellt.
Bornemann aus Dresden, schönen guten Morgen. Was das neue Jahr bringt, weiß ich nicht, aber eins wäre wichtig, dass man erst mal guckt, was im letzten Jahr politisch eigentlich fehlgelaufen ist. Und dass man erst mal die Probleme des letzten Jahres noch mal genau analysiert und dann versucht, dort Lösungen zu finden. Zum Beispiel die Frage der Bildung. Es wird permanent über Bildung geredet. Jeder weiß, dass die Schulen völlig marode sind, heruntergekommen sind. Also diese Dinge müssten jetzt mal endlich in Ordnung gebracht werden.
Marianne Glockner aus Berlin. Ich fand den Vorschlag von Herrn Söder ganz gut für einen Wechsel der Minister in dieser Regierung. Und ist vielleicht der erste Schritt, um dann auch Frau Merkel dazu zu bewegen, das Kanzleramt abzugeben. Denn ich empfinde diese Politik wirklich als sehr rückschrittlich. Und das kann Deutschland wirklich, so wie auch Herr Söder das sagt, einfach nicht mitmachen.
Ja, mein Name ist Hans-Günter Kalsen und ich wohne in Selk bei Schleswig. Wenn ich mir den politischen Kurzspringer in Washington anschaue, wenn ich mir Herrn Morrison in Australien angucke, wenn ich mir Herrn Orban ansehe und gleichzeitig die Kanzlerin Zuversicht verbreitet, bin ich doch wenig optimistisch.
Thomas Fiedler aus Putlitz. Was soll dieses neue Jahr politisch bringen? Es sind die gleichen Akteure, die das Wort Würde nur als Konjunktiv benutzen.
Martin Macker, Hamburg. Ich bin der Meinung, wir sollten uns an die guten Qualitäten der Entspannungspolitik erinnern. Im Augenblick läuft die Weltpolitik mehr eskalativ als deeskalativ.
Mehr eskalativ als deeskalativ, das meint Herr Macker und formuliert, denke ich, ganz zutreffend. Denn das neue Jahr hat begonnen mit einem Konflikt, der sich ja erheblich zugespitzt hat. Zunächst haben Iran-freundliche Kräfte versucht, die amerikanische Botschaft in Bagdad zu stürmen. Dann tötete eine amerikanische Rakete den iranischen Top-General Soleimani, Kommandeur der Al-Quds-Brigaden und enger Vertrauter von Ali Khamenei. Teheran kündigte bereits Vergeltung an und tatsächlich ist ja bereits die grüne Zone in Bagdad, in der auch die amerikanische Botschaft liegt, beschossen worden, ebenso wie ein Militärstützpunkt, in dem US-Soldaten stationiert sind. Das irakische Parlament fordert einen Abzug aller ausländischen Truppen und Teheran kündigt an, sich nicht mehr an das Atomprogramm zu halten. Die Frage vielleicht zunächst an Bettina Gauss von der Tageszeitung Die Taz. Droht hier ein neuer Flächenbrand?
Ja, ich glaube, das kann man und muss man genau so sagen, das droht. Es gibt ja Stimmen in den USA und ich kann das gut nachvollziehen, ich glaube, dass das richtig ist, die sagen, Donald Trump habe oder eskaliere die Lage in der Region um von seinem möglichen Amtsenthebungsverfahren abzulenken. Das ist allerdings, wenn das zutreffen sollte, nur als zynisch zu bezeichnen. Denn dieses ist eine brandgefährliche Situation, deren Entwicklung überhaupt nicht absehbar ist. Und wir könnten da wahrscheinlich mit dem Thema alleine die Sendung füllen. Nur bisher ist es so, das muss man einfach mal festhalten, dass die USA sich weder im Krieg mit dem Iran noch mit dem Irak befinden, mit dem schon gar nicht, aber Kriegshandlungen vollziehen. Und das ist eine Eskalation, die sich sehr schwer zurückdrehen lassen wird. Also die Tötung eines Generals in einem Land, wo man, mit dem man sich nicht im Krieg befindet, ist völkerrechtlich zumindest hochproblematisch. Und das macht es übrigens auch für die Europäer nicht leichter, darauf zu reagieren.
Und damit werden sich die europäischen Außenminister ja auch heute beschäftigen. Das hat der deutsche Außenminister Heiko Maas heute im Deutschlandfunk bei uns ja auch angekündigt. Christoph Schwennecke vom Magazin Cicero. Wie sind Ihre Sorgen?
Bettina Gauss hat ja schon abgehoben auf die Sprunghaftigkeit des amerikanischen Präsidenten. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich Ablenkungsversuche vom Impeachment dahinter stecken. Er ist einfach sehr schwer kalkulierbar. Und diese Region, von der wir hier sprechen, ist eine, in der es sinnvoll ist, kühlen Kopf zu bewahren. Denn heiß ist die Region von sich aus. Vielleicht nur noch mal zur Einordnung. Das rührte an ein Trauma der USA, das versucht wurde, im Irak die amerikanische Botschaft zu stürmen. Denn genau das Gleiche ist vor 40 Jahren im Iran passiert. Und ein Jahr lang sind dort amerikanische Bürger festgehalten worden in dieser Botschaft. Und es ist den USA nicht gelungen, sie zu befreien. Also das vielleicht für den großen Kontext. Aber in der Tat haben wir es jetzt mit einer Situation zu tun, von der wir, wenn wir ehrlich sind, immer befürchtet haben, dass sie einmal kommen könnte. Nämlich, dass diese situative Aggressivität, die dieser amerikanische Präsident an den Tag legen kann, zu so einer Entscheidung führt, die dann etwas ins Rollen bringen kann, was nicht mehr zu stoppen ist. Wenn ich etwas Positives anmerken darf, was mich nicht beruhigt, ist das falsche Wort, aber ich bin froh, sagen wir so, dass es bislang aus Russland, soweit ich jedenfalls weiß, keine eskalierenden Töne gegeben hat. Das ist das einzige Gute im Schlechten, was ich bislang seit der Tötung dieses Generals feststellen kann.
Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung, dort stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros. Sie haben Ihren Schwerpunkt in der Wirtschaftspolitik. Ich möchte Sie trotzdem fragen, mit welchen Gefühlen Sie die aktuelle Entwicklung beobachten?
Na, wir sehen ja seit dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran eine Eskalationsspirale, die immer weitergeht. Und das, was die Amerikaner da gemacht haben, ist einfach so, dass sie das Völkerrecht definitiv verletzt haben, weil sie auf fremdem Boden einen ausländischen General abgeschossen haben und was bisher auch immer untergeht. In der Berichterstattung oder nur wenig beleuchtet wird, ist, es wurde ja nicht nur Soleimani getötet, sondern es wurden auch irakische hochrangige Militärs getötet bei diesem Angriff und unter anderem auch derjenige, der den Kampf gegen den IS organisiert hat. Also die Reaktion des Parlaments in Bagdad kann man sich natürlich auch so erklären, dass nicht nur in ihrem Land eine Kriegshandlung ausgeführt wurde, sondern auch die eigenen Militärs da getötet wurden, die sogar mit den USA auch teilweise zusammengearbeitet haben. Und was mich wirklich sehr besorgt, ist, dass die Europäer da in diesem Konflikt eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Also
kommen wir bestimmt später noch drauf, Frau Gammelin. Ich möchte nochmal Ihr Stichwort aufgreifen, Verstoß gegen das Völkerrecht. Jetzt sagen die Amerikaner ja, sagt US-Präsident Donald Trump, bei dem General hat es sich um einen Top-Terroristen gehandelt. Und da muss man einfach handeln. Und er hat viele amerikanische Leben auf dem Gewissen und war da im Begriff, auch weitere Anschläge, Angriffe zu planen.
Wir kennen das ja schon damals aus dem Irakkrieg, wo angeblich Massenvernichtungswaffen im Spiel gewesen sind, die man dann so nicht nachweisen konnte. Und man hat gestern im amerikanischen Fernsehen auch Pompeo, den amerikanischen Außenminister, gesehen, der mehrmals gefragt wurde, welche Beweise oder welche Anschläge konkret da geplant worden sind. Und er hat dazu nichts gesagt. Also er hat dann gesagt, als ehemaliger CIA-Chef kann er jetzt nicht alle Details ausbreiten. Aber die Zuschauer wurden dann schon irgendwie im Dunkeln gelassen über das, was da konkret geplant gewesen wäre. Und auch der irakische Premierminister hat gestern ganz klar gesagt, sie sind nur wenige Minuten vor diesem Militärschlag informiert worden. Und ich glaube, wenn das anders gewesen wäre, hätten sie auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel nicht diese irakischen Militärs mitgetötet werden.
Also Beweise, Darf ich noch eine Sache? Gerne. Frau Geis, ich würde trotzdem noch mal kurz nachschieben. Also Beweise liegen nicht auf dem Tisch, dass es sich um einen Terroristen gehandelt hat. Die Rolle
Nein, ich habe gesagt, es gab keine Beweise dafür, dass er dass jetzt konkrete Anschläge haben verhindert werden müssen.
Genau, so ist es. Also die sind nicht öffentlich. Wer weiß, ob sie jemals veröffentlicht werden, Bettina Gauss. Und trotzdem die Frage, wie viel Legitimität hat es, das amerikanische Vorgehen gegen Personen vorzugehen, die wirklich die gesamte Region destabilisieren?
Also das internationale Kriegsvölkerrecht regelt das ziemlich eindeutig. Die gezielte Tötung von Zivilisten ist immer und unter allen Umständen verboten. Die gezielte Tötung von Kriegsteilnehmern ist erlaubt unter bestimmten Umständen. Es war aber, der General war kein Kriegsteilnehmer. Also er ist Mitglied der Streitkräfte eines Landes gewesen, mit dem sich die USA nicht im Krieg befinden. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit.
Die Amerikaner nennen ihn Top-Terroristen.
Genau, dann gibt es eine weitere Möglichkeit, eben jemanden entsprechend dem Kriegsvölkerrecht, in Übereinstimmung mit dem Kriegsvölkerrecht zu töten. Das ist als Akt der Selbstverteidigung, das ist das, was üblicherweise genannt wird als Motiv, wenn man Leute umbringt, von denen man sagt, sie bereiten Terroraktionen gegen die USA vor. Nun ist das ein Problem zweierlei in dieser Hinsicht, bei diesem konkreten Fall. Zum einen ist es so, das kann ich natürlich theoretisch auf jeden anwenden, solange ich sage, aus sicherheitsrelevanten Gründen werden Geheimdienstinformationen nicht veröffentlicht, kann ich natürlich jede Tötung legitimieren, indem ich sage, ja, es war ein Akt der Selbstverteidigung, aber Details können wir euch leider nicht nennen. Einen General eines Staates, mit dem sich das eigene Land nicht im Krieg befindet, einfach als Terroristen zu definieren, halte ich völkerrechtlich für hochproblematisch. Das Problem ist aber ja auch, selbst wenn wir uns jetzt hier alle einig sein sollten, dass das völkerrechtlich mindestens problematisch, vielleicht sogar unzulässig gewesen ist, würde das ja überhaupt nichts nützen. Der Eindruck ist ja, dass sich Donald Trump um internationales Recht, wenn es ihm nicht gefällt, nur relativ wenig schert. Und selbst nationales Recht ist äußerst fragwürdig. Also es gibt ja auch innerhalb der USA die Debatte darüber, ob das Parlament hätte beteiligt werden, der Kongress hätte beteiligt werden müssen oder nicht. Das Problem ist, was mache ich mit jemandem, der nicht bereit ist, sich an Spielregeln zu halten, wie gut oder schlecht man die im Einzelnen finden kann, auf die sich die Welt mühsam genug verständigt hat.
Wir werden bei dem Punkt bleiben. Christoph Schwennecke, ich möchte Sie auch gleich wieder ins Boot holen. Zunächst aber möchte ich Herrn Grimshandl aus Lübeck die Gelegenheit geben, sich an der Diskussion zu beteiligen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Mit welchen Gefühlen gehen Sie in das neue Jahr?
Mit großer Besorgnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe eine große Krise zwischen dem Mittleren Osten und Europa, aber auch natürlich die gesamte NATO aufziehen. Das Ganze dreht sich um Ölfelder, die zwischen dem Oman und dem Iran liegen, wo die USA klare Interessen haben. Und der jetzige Präsident der USA ist zu allem fähig, aber nicht zur Kommunikation mit dem europäischen Teil der NATO. Und die NATO auf europäischer Seite stellt sich meiner Wahrnehmung nach massiv ungünstig auf, wenn sie sich überhaupt aufstellt und vor allem schon überhaupt nicht in irgendeiner Form eigenständig. Die Kommunikation von der US-Seite fehlt meiner Wahrnehmung nach im Vergleich zu den 80er Jahren massiv. Die USA tun momentan, was sie denken, was sie meinen, stimmen meiner Wahrnehmung nach nichts ab.
Was würden Sie denn erwarten von den NATO-Partnern?
Dass hier eine stärkere Emanzipation der europäischen Seite stattfindet. Ich denke, dass Europa mindestens genauso viel Gewicht in der NATO hat wie die USA selbst, auch wenn Nixon das damals deutlich anders gesehen hat. Ich denke, es ist dringend an der Zeit, den transatlantischen Partnern deutlich zu machen, dass solche Schläge, wie sie jetzt im Irak stattgefunden haben, gegen einen iranischen Brigadeführer, muss man sich dazu nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Abstimmung stattfindet. Es kann nicht angehen, dass die US-Amerikaner sagen, so jetzt in 40 Minuten oder in 30 Minuten töten wir einen hochrangigen General. Und die gesamte NATO schaut zu und sagt, oh ja, toll, wir wissen nicht, was machen wir denn?
Das ist ein sehr gutes Stichwort, Herr Grimshandl. Das wollte ich nämlich genau auch jetzt ins Feld führen. Vielen Dank für Ihren Anruf aus Lübeck und bleiben Sie ein bisschen dran, auch wenn die Leitung ein bisschen schlecht ist. Aber die Frage, die wollte ich gerade an Christoph Schenneker auch richten. Die USA, die haben ja ihre Verbündeten im Irak wie auch Deutschland nicht vorab informiert. Jetzt sind auch die deutschen Soldaten, die dort stationiert sind, zu Ausbildungsmissionen in Gefahr, kann man sagen. Passt da eigentlich noch der Begriff des Verbündeten?
Das war ein Alleingang der USA ganz erkennbar. Da kann man sich auch drüber aufregen und muss man sich auch zu Recht drüber aufregen. Es wird aber an dem Umstand nichts ändern. Vor allem wird es an einem Umstand leider nichts ändern. Und das ist, dass die Europäische Union weder operativ, militärisch noch politisch in einem Zustand, in einer Verfassung im Moment ist, um den USA hier wirklich Paroli bieten zu können, beziehungsweise auf einer Augenhöhe da zu sein. Sie können es auch gerne an den Soldaten festmachen, die im Irak stationiert sind. Also natürlich ist unser Augenmerk jetzt sehr stark gerichtet auf die, ich glaube, es sind 120 Ausbildungssoldaten, die derzeit von der Bundeswehr dort sind. Aber die sind natürlich bei weitem nicht der erheblichste Teil dieser Operation. Das heißt, jetzt aus der Lameng mehr europäische Handlungsfähigkeit zu fordern, ist nicht falsch, aber natürlich auch wohlfeil, weil sie einfach nicht existiert. Die Einigkeit ist nicht da und die politischen Fähigkeiten, die militärischen Fähigkeiten sind auch nicht da. Das müssen wir uns vor Augen führen. Und vielleicht noch ein Wort zu der Stationierung oder dem etwaigen Verbleib der deutschen Soldaten im Irak. Als ich die ersten Meldungen dazu hörte, da war jetzt der Parlamentsbeschluss des Irak noch nicht da, war mir eigentlich relativ klar, dass das so nicht bleiben kann. Und wenn jetzt gesagt wird seitens des irakischen Parlaments, wir möchten keine ausländischen Soldaten mehr hier haben, dann wird gar nichts anderes übrig bleiben, als sie abzuziehen. Denn auch die Reaktion des amerikanischen Präsidenten ist ja ehrlich gesagt lächerlich und hilflos, wenn er dann mit Wirtschaftssanktionen droht. Also da sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1500 amerikanische Soldaten derzeit oder wie viel sind 5000? Entschuldigung, ich kriege gerade Zahl zugerufen. Also aber selbst 5000 sind natürlich keine Größenordnung, von der ich dann anfangen kann, von der aus ich anfangen kann, mit Wirtschaftssanktionen zu drohen. Das ist lächerlich. Also es wird ihm nichts anderes übrig bleiben, entweder aufzustocken oder auch abzuziehen.
Herr Grimshandl,
also man darf zur NATO Moment, vielleicht einen Satz noch zur
ganz
NATO.
Ganz kurz. Stellen wir kurz zurück, Herrn Grimshandl, ganz kurz noch dazu. Vielleicht als Reaktion darauf, befriedigt Sie das?
Ja, das mit dem Wohlfall trifft natürlich schon zu, die Forderung, wobei das natürlich hausgemacht in Europa ist, muss man ganz ehrlich sagen. Seit den 90er Jahren sind die NATO-Streitkräfte in den europäischen Ländern abgebaut worden. Die Bundeswehr und der entsprechende Verantwortliche der Bundeswehr, Herr Kujat, haben lange davor gewarnt, zu sagen, wir müssen Eigenständigkeit aufbauen, wir müssen uns zumindest Kernkompetenzen erhalten. Was dabei rausgekommen ist, gebe ich den Kollegen natürlich durchaus recht, ist natürlich hausgemacht in Europa, dass wir da zu schwach sind und dass die europäischen Entscheider da zwei Entscheidungen treffen können, sich aber nicht durchsetzen können in der NATO. Ja. Aber genau deswegen sage ich, es muss dringend getan werden und es muss viel mehr Zusammenhalt zwischen den europäischen Staaten gegeben werden. Es ist ein strategisches Bourbon-Spiel, was da momentan stattfindet. Das Schlimmste, was passieren kann für die USA momentan, ist natürlich, dass sich der Iran mit dem Irak verbündet, was eigentlich mit Schiiten und Sunniten äußerst schwierig erschien und der Bush noch völlig undankbar ist. Ist das, was momentan auf der Leinwand für Amerika als Horror sich abbildet, dass eben der Iran und der Irak sich gegenseitig unterstützen gegen die USA.
Sind jedenfalls ganz neue Perspektiven, die sich jetzt eröffnen. Herr Grimshandl, ganz herzlichen Dank dafür. Bettina Gauss, in einer guten Minute kommen hier die Nachrichten, aber vielleicht noch ganz kurz, Sie wollten noch was Dringendes dazu sagen.
Ja, also mir fällt es nicht leicht, Donald Trump in irgendeiner Frage zu verteidigen. Nur man muss vielleicht dann doch darauf hinweisen, er hat nicht den Bündnisfall ausgerufen. Also er ist nicht verpflichtet gewesen, bei etwas, was ich in der Tat für völkerrechtswidrig halte, die NATO-Verbündeten zu informieren. Und ich warne dringend davor, dieses in einen NATO-Bündnisfall umzumünzen. Dann sind wir nämlich noch stärker involviert, als wir es ohnehin sind.
Und es gibt ja heute auch ein Treffen der NATO. Heute Nachmittag hat ja Stoltenberg in Brüssel ein Treffen der Länder zusammengerufen.
Der NATO-Generalsekretär. genau. Tja, natürlich haben wir zunächst über die Situation am Persischen Golf diskutiert, die Spannung und die gewachsene Kriegsgefahr zwischen den USA und dem Iran. Der Diskussionsbedarf ist natürlich groß und dazu hat uns auch Herr Auer aus Berlin angerufen. Schönen guten Tag, Herr Auer. Mit welchen Gefühlen gehen Sie ins Jahr 2020?
Ja, schönen guten Morgen. Also ich gehe eigentlich ganz optimistisch in 2020. Das mag an meiner generellen Gemütslage liegen. Aber ich denke, wir sollten uns weniger aufregen und darauf hoffen, dass es auch so wird, wie es 2019 gewesen ist.
Das heißt, Sie sehen keinen Anlass zur Besorgnis, was die aktuelle Entwicklung am Persischen Golf angeht?
Doch, natürlich. Also die Lage dort ist besorgniserregend. Aber ich glaube nicht, dass sie unmittelbar jetzt in einen richtigen Krieg einmünden wird. Und wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkommen darf, was vor den Nachrichten bei Ihnen diskutiert worden ist. Ich würde gerne mal eine Lanze für Donald Trump brechen. Denn es ist natürlich fraglos, dass das völkerrechtsriesig gewesen ist, die Tötung dieses iranischen Generals. Aber man muss natürlich auch in Bezug nehmen dazu, dass es gegen einen Gegner ist, der seit 30 Jahren sich um das Völkerrecht nicht kümmert. Also eben angefangen von der Erstürmung der amerikanischen Botschaft in Teheran, der nun eine der vergranntesten Völkerrechtsverletzungen gewesen ist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und die ihre unmittelbare Kontinuität jetzt in dem Angriff dieser Hisbollah-Brigaden in Bagdad auf die amerikanische Botschaft in Bagdad gehabt hat. Das ist das, was eben das Zentralargument meines Erachtens der amerikanischen Administration ist, dass man gegen einen Gegner, mit dem man sich in einem asymmetrischen Krieg befindet, nicht nach dem Völkerrecht verfahren kann. Mhm. Auch die Tötung von Osama Bin Laden war das wahrscheinlich nicht.
Ja,
und
ja,
wie bei vielen, was Donald Trump macht, auf den ersten Blick ist es empörend. Aber wenn man sich da mal genau die Logik dahinter anguckt, kann man es bis zu wissen gerade nachvollziehen.
Okay, Herr Auer, ich bin dankbar für Ihren Anruf. Bleiben Sie bitte dran. Was sagen Sie dazu? Wer möchte was dazu sagen?
Gerne was dazu sagen, und Herr Auer hat das Stichwort auch genannt, nämlich die Asymmetrie. Ich glaube, dass es einer Nation wie den USA gut zu Gesicht steht, hier asymmetrisch vorzugehen. Das heißt, nicht die gleichen Methoden anzuwenden, sich nicht um nichts zu scheren wie der Gegner auch. Denn sonst enthebt man sich der Möglichkeit, einfach auf der besseren Seite zu sein. Und mir fällt eben auf, dass Donald Trump da in vielerlei Hinsicht auf eine Ebene begibt, auf der sonst eben eher der Gegner unterwegs ist. Also nur um das ordnungspolitisch auch nochmal klarzumachen, es macht eben einen Unterschied, ob ich den IS-Chef Baghdadi töten lasse mit einem Spezialeinsatz oder einen hochrangigen General eines Regimes. Er war formal, wie ich auch gelernt habe in den letzten Tagen, die Nummer 2 des Iran. Und zwar direkt nach dem geistigen Führer Khamenei kam dieser letztlich militärische Führer des Iran. Selbst der Präsident spielt da eine nachgeordnete Rolle. Und wenn ich so etwas mache, macht das eben einen eklatanten Unterschied zu der Tötung eines IS-Chefs. Ja. Das nur noch mal als Hinweis. Mhm. Und ich kann, finde ich jedenfalls, und übrigens, was Herr Trump jetzt zuletzt offensichtlich auf einer Reise in der Air Force One zu Journalisten gesagt hat, dass er jetzt davon spricht, dass auch kulturelle Stätten des Islam hier ins Visier der USA kommen könnte. Ich meine, Entschuldigung, bisher war es so, dass in Palmyra oder in Bamiyan die Buddha-Statuen zerstört wurden von Islamisten. Jetzt fängt eine amerikanische Administration an, jetzt fängt der amerikanische Präsident an, solche Drohungen auszurufen. Also
was international auch als Kriegsverbrechen eingewertet würde, denn die Zerstörung, die gezielte Zerstörung
von Kulturgütern. Das ist unerhört.
Wenn Herr Auer sagt, es sei, der Iran halte sich ja auch nicht an internationales Recht deswegen. Mhm. Ich finde das erstens ein bisschen verkürzt. Also das Atomabkommen war ja sehr mühsam zustande gekommen. Und soweit wir wissen, hat er sich daran gehalten, bis es eben jetzt tatsächlich zerstört wurde. Nur, wenn ich dieses Argument, Herr Auer, mal, das Sie gebracht haben, mal auf nationales Recht übertrage, dann würden Sie sagen, ein Gesetz, sobald jemand Gesetze bricht, muss sich die andere Seite, also der Staat, auch nicht mehr an Gesetze halten. Das ist die Aufgabe jedes Rechtsprinzips. Die Idee von Völkerrecht ist eben gerade, dass man dran festhält, ganz egal, was die andere Seite macht und ob die sich daran festhält. Sonst können wir Rechtsnormen auf jeder Ebene schlicht vergessen.
Jetzt haben wir viele Gegenargumente gehört. Ich möchte den Herrn Auer noch die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren.
Ja, vielen Dank. Also ich weiß, es ist nicht populär, sich für Herrn Trump auszusprechen. Und ich bin auch frei, keineswegs, ich würde ihn nicht wählen, wenn ich US-Amerikaner wäre.
Ihr Anruf ist sehr willkommen.
Ich rate nur dazu, ein wenig genauer hinzusehen. Und wie gesagt, in dem Konflikt mit dem Iran ist es wirklich der Iran, der seit Jahrzehnten internationales Recht bricht. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen in so einer Botschaft, die amerikanischen in Bagdad. Und Sie haben da außen die Hisbollah-Milizen, die da auf Sie einschießen und Sie umbringen wollen. Das ist ein Akt von Not.
Aber da muss man auch mal genau hinschauen.
Es besteht kein Zweifel, dass dieser General dort der unmittelbare Befehlsgeber für all diese Aktionen gewesen ist. Also ich will das nicht pauschal gutheißen. Ich will nur anregen, auch die andere Seite
zu sehen. Herr Auer ist angekommen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Berlin. Das führt mich zu einer Frage an Frau Gammelin. Der Persische Golf ist ja eine hochempfindliche Region. Die Industrieländer, die hängen am Tropf der Öllieferungen. Sollte es zu einer weiteren Verschärfung des Konflikts kommen, welche Auswirkungen hätte das wirtschaftlich? Kann man das überhaupt absehen?
Ja, also Öl ist natürlich ein sehr gutes Stichwort. Und wenn auch Herr Auer jetzt gerade da reflektiert hat, nochmal auf Jahrzehnte zuvor, es war ja lange Zeit so, dass die Amerikaner Öl importiert haben, überhaupt Rohstoffe importiert haben. Und damals war das auch so, dass sie sehr interessiert waren am Mittleren Osten, weil da natürlich die Ölvorkommen riesig sind. Das hat sich ein bisschen geändert, bis das Fracking en vogue wurde in den USA und die USA selber Erdgasexporteur geworden sind. Also das ist auch ein Indiz dafür, dass die wirtschaftlichen Interessen der USA dort in der Region natürlich immer noch stark sind, aber nicht mehr ganz so stark, wie sie noch vor ein paar Jahrzehnten waren. Und wirtschaftlich ist es natürlich so, dass der Iran das Atomabkommen auch deswegen unterzeichnet hatte und sich verpflichtet hat, eben keine weitere Anreicherung zu betreiben, weil die Europäer und damals auch Obama, die USA, eine wirtschaftliche Annäherung in Aussicht gestellt haben. Und ich war selber vor 3 Jahren in Iran. Mhm. Und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, das ist wirklich ein sehr armes Land. Also selbst in der Hauptstadt sieht man komplett den Unterschied zu europäischen Städten. Also und viele Bürger haben auch darauf gesetzt, dass jetzt mit dem Abkommen auch diese wirtschaftliche Annäherung stattfindet. Es haben damals einige Firmen, auch Autobauer, zum Beispiel deutsche Autobauer, versucht, da Fuß zu fassen. Und die wären sicher auch sehr willkommen gewesen. Auch kleine Firmen, die Wasseraufbereitung gemacht haben. Das ist natürlich alles jetzt salopp gesagt den Bach runtergegangen, weil die Amerikaner natürlich jeden mit Sanktionen drohen, die da hingehen. Und da sieht man auch wieder diese amerikanische Dominanz der internationalen Zahlungsverkehrswege, weil das natürlich alles in Dollar abgerechnet wird und die USA eben auch da dieses Zahlungssystem kontrollieren, ist es für sie sehr einfach, auch für Banken und andere Institutionen, die da Kredite geben oder gegeben haben, die mit Sanktionen zu belegen. Das hat auch meine Deutsche Bank getroffen. Die hat sich dann da zurückgezogen. Mhm. Und das macht es zum Beispiel auch unmöglich oder hat es dem Iran unmöglich gemacht, eigenes Geld, was in Hamburg auf einer Handelsbank geparkt war, ins Land zu holen. Also der Iran ist einfach wirtschaftlich komplett abgeschnitten. Und das ist nochmal wieder die Kehrseite dessen, denn diese normalerweise auch europäische Attitüde, dass wir Frieden schaffen über Handel und Wandel und so weiter, ist natürlich komplett ad absurdum geführt.
Okay, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke, diese wichtigen Eindrücke. Wir möchten jetzt im Verlauf der Sendung auch noch weiter ins Jahr schauen und uns anderen Themen zuwenden, zum Beispiel dem Impeachment-Verfahren in den USA. Aber bevor wir das Themenfeld verlassen, vielleicht noch die E-Mail von Thomas und Sabine Basler. Sie fragen, ist es nicht allerhöchste Zeit zu klären, inwieweit die USA von ihren deutschen Stützpunkten aus agieren und welche Rolle diese Stützpunkte bei der Tötung des iranischen Generals gespielt haben? Werden von Rammstein aus Drohnen gesteuert? Wer fragt danach? So die Frage von Thomas und Simone Basler. Eine legitime Fragestellung, Bettina Gauss?
Die Fragestellung ist legitim und es ist ja nicht so, dass überhaupt niemand danach fragt, sondern in der Tat wird das ja auch auf dem Rechtsweg im Moment geklärt. Ich bin gar nicht sicher, wie das ausgeht und was das dann für Konsequenzen hat. Das ist nicht so locker zu sagen, ach nee, da wird schon alles beim Alten bleiben, sondern es kann durchaus sein, dass die Nutzung von Rammstein für Angriffe in welcher Form auch immer für nicht vereinbar mit der deutschen Verfassung erklärt wird. Und das wird dann richtig problematisch. Man muss es auch sehen, wie es ist. Also in dem Augenblick, wo Deutschland den USA die Nutzung von Rammstein verbietet, ist die NATO in der Form, in der wir sie kennen, tot. Meiner Ansicht nach. Das kann man für richtig halten, das kann man für falsch halten. Nur man muss wissen, was man da fordert. Das ist das Ende der militärischen transatlantischen Zusammenarbeit, wie wir sie kennen. Nun gibt es politische Kreise, die das für überaus begrüßenswert halten. Oder wie vorhin Herr Grimshandl sagte, ja, die Europäer müssen halt endlich an eigener Stärke gewinnen und sich emanzipieren von den USA. Über all das kann man ja reden. Nur man muss wissen, welche Bedeutung Rammstein gerade platziert in einer Mittelmacht, nicht nuklearen Mittelmacht wie Deutschland es ist, welche Bedeutung ein Stützort wie Rammstein hat für die NATO.
Und vielleicht nur als Ergänzung dazu, operativ würde es für die USA mit Sicherheit keinen großen Unterschied machen, ob Rammstein dann woanders läge oder nicht. Ja. Das heißt, man kann sich dann zwar selber besser fühlen dabei, dass dieser Ort so nicht mehr existiert, aber dann existiert er eben woanders.
Okay. Also nein, deswegen, man fühlt sich natürlich besser, wenn hier keine verfassungswidrigen Militäraktionen durchgeführt werden. Das wäre mir schon ganz, das fände ich schon ganz erfreulich.
Gut, okay, machen wir an dem Punkt einen Haken. Aus Berlin hat uns ebenfalls angerufen, Frau Böning. Frau Böning, wie schauen Sie in das neue Jahr?
Ja, ich schaue auch mit Besorgnis auf das neue Jahr. Und ich möchte vielleicht noch mal in Ihrer Diskussion, was ich vielerseits sehr bemerkenswert finde, noch darauf hinweisen, dass Herr Trump sich ja nicht nur als amerikanischer Präsident äußert, sondern dass er tut, als wäre er der Weltpräsident. Er greift in unsere eigenen Sicherheitsprobleme ein, indem er solche Alleingänge wie das Töten dieses Generals, der natürlich ein Terrorist ist, aber es ist eine so eingreifende Tat gewesen, dass man sich eigentlich als einer, der an einer solchen Stelle steht wie Herr Trump, sich die Konsequenzen auch für die gesamte Welt nicht richtig überlegt hat. Mhm. Und diese Auswirkung sollte eigentlich uns westliche Welt darauf hinwirken lassen, dass wir auch dem Präsidenten sagen, du kannst nicht in unsere eigenen Belange eingreifen, indem du solche Entscheidungen triffst, und dass wir hier uns mehr als Europäer oder nicht nur Europäer, sondern die gesamte westliche Welt sich hier gegen Herrn Trump
okay, Frau Böning, Ihr Punkt ist angekommen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf auch aus Berlin. Ja, die Erforschung der Motivationslage dieser Aktion ist natürlich im vollen Gange. Ich habe es gerade schon erwähnt, natürlich Donald Trump, wir wissen es alle, steckt mitten in dem Impeachment-Verfahren. Ende des Jahres stellt er sich zur Wiederwahl. Inwieweit, glauben Sie, ist er auch innenpolitisch getrieben, Härte zu zeigen gegenüber dem Iran?
Na, auf jeden Fall gibt es diesen innenpolitischen Druck. Das hat man ja auch gesehen, dass vor diesem Schlag mit der Drohne gegen Soleimani diverse Provokationen von iranischer Seite stattgefunden haben und Trump nicht reagiert hat und schon auch als sehr schwach im eigenen Land wahrgenommen wurde. Und man darf ja nicht vergessen, dass dieses Jahr nochmal Neuwahlen, also Wahlen in den USA stattfinden und Trump irgendwie noch eine Erfolgsbilanz da aufweisen will. Es läuft das Impeachment-Verfahren, von dem man wohl nicht voraussagen kann, wie es ausgehen wird. Also das, ich persönlich denke, dass die Chancen im Moment ziemlich schlecht sind, dass es erfolgreich sein wird gegen Trump. Aber man weiß ja nicht, wer da noch alles auftritt. Also das möchte ich eine kleine Einschränkung machen. Aber natürlich ist dieser Schlag auch innenpolitisch, wird er durchaus gutiert. Also das muss man schon auch anerkennen.
Ah, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Würde ich gerne an Frau Gauss, Bettina Gauss von der Taz weitergeben. Sie haben sich ja auch intensiv mit den USA immer wieder beschäftigt, haben das Land bereist, berichtet darüber auch über die Vorgänge. Wie groß, würden Sie sagen, sind denn Trumps Chancen, dann wiedergewählt zu werden, wenn das Impeachment-Verfahren dann wie erwartet scheitern wird? Denn davon gehen ja viele aus.
Ich halte das für sehr schwer zu sagen. Also ich gehöre, dann krähe ich jetzt mal selbstbewusst vor mich hin, ich gehöre zu den ganz wenigen Leuten, die sogar Wetten drauf abgeschlossen haben, dass Trump gegen Hillary Clinton gewinnt. Und jetzt gibt's ja so gibt es ja viele Leute, die sagen, Trump ist nicht zu stoppen. Ich halte das ein bisschen für verfrüht. Und zwar nicht wegen des Impeachment-Verfahrens. Es hat sich gezeigt, dass die Zahl der Leute, die unbeirrt zu ihm stehen und einfach glücklich sind, wenn er sich eben nicht an die Spielregeln hält, ziemlich konstant bei ungefähr 40% der US-Bevölkerung liegt. Ob das reicht angesichts des Wahlverfahrens in den USA, des einzelnen dünn besiedelten Staaten mehr Gewicht gibt, proportional als dicht besiedelten Staaten, das muss man abwarten. Nur, die Entscheidung wird letztlich in den sogenannten Swing-Staaten fallen, die mal republikanisch, mal demokratisch wählen. Und ich finde es wirklich zu früh, zum Zeitpunkt, wo noch nicht mal feststeht, wer bei den Demokraten nun gegen ihn antreten wird, schon ganz sichere Prognosen abzugeben. Ich glaube nur eines, das Impeachment-Verfahren wird an der Stimmungslage in der Bevölkerung wenig ändern. Da sitzen alle in den Schützengräben und alle haben ihre Positionen festgezurrt. Ich glaube, dass es scheitern wird, dieses Amtsenthebungsverfahren. Und ich glaube, das ändert am Klima insgesamt in den USA nichts.
Christoph Schwendeke.
Ja, ich würde mir wünschen, dass mehr Leute so besonnen und auch so wenig von, sagen wir mal, inneren Überzeugungen getrieben auf Amerika gucken, wie es Bettina Gauss gerade getan hat und wie sie es für sich in Anspruch genommen hat, auch vor der letzten Wahl getan zu haben. Denn für mich, muss ich ehrlich sagen, bleibt ein ziemlich, nicht traumatisch, ist ein zu großes Wort, aber ein ziemlich eine ernüchternde Erinnerung daran, dass dieser Präsident plötzlich gewählt war und man gar nicht wusste, von wem eigentlich. Kein Korrespondent hatte mir jedenfalls vorher beschrieben, wo sind eigentlich all diese Wähler, die letzten Endes Donald Trump gewählt haben. Deswegen rate ich dringend davon ab, jetzt schon zu glauben, dass es die letzte Amtszeit von Donald Trump.
Das glaubt ja auch keiner.
Das glaubt, naja, gut, aber viele hegen diesen Wunsch, sagen wir so. Und ich glaube, wir sind gut beraten, unseren Wunsch nicht zum Maßstab von Berichterstattung und Analyse zu machen. Ich wollte einen Punkt noch zum Impeachment sagen. Ich glaube, dieses Impeachment-Verfahren hat nicht nur wegen der Mehrheitsverhältnisse in den USA wenig Aussicht, sondern auch, weil es sich hier um eine Frage von Ermessen handelt. Also natürlich kennen wir alle inzwischen den Wortlauf dieses umstrittenen Telefonats mit dem ukrainischen Kollegen Zelensky. Natürlich würden wir alle sagen, natürlich hat er da Druck ausgeübt, in seinem Sinne seinen demokratischen Herausforderer da schlecht zu machen. Nur ist das eine Ermessensfrage. Ich glaube, eine viel größere Gefahr würde ihm drohen, wenn er tatsächlich seine Steuerunterlagen öffentlich machen müsste.
Das glaube ich auch.
Meines Wissens ist da noch ein Verfahren anhängig und das Ergebnis dieses Verfahrens könnte mitten hinein in die heiße Phase des Wahlkampfs rasseln. Ich glaube, dass dieses Thema viel mehr Sprengkraft für Donald Trump bereithält als das Impeachment.
Aus Köln ruft uns an Herr Siebeke. Schönen guten Tag, Herr Siebeke. Was ist denn Ihre Meinung?
Schönen guten Morgen.
Sie haben, glaube ich, im Hintergrund irgendwie ein Radio laufen oder ein Fernseher. Bitte schalten Sie das kurz aus. Sonst haben wir so einen doppelten Sound hier im Studio und in den Radiogeräten. So. Herr Siebeke, jetzt genau. Sie sind dran, Sie sind live auf dem Sender hier im Deutschlandfunk. Was ist Ihre Meinung? Mit welchen Gefühlen gehen Sie ins neue Jahr?
Ja, das Jahr 2020 wird mit Sicherheit ein sensibleres Jahr werden. Wir erleben ja, dass die Umstellung eines Landes auf Multikulturalität, auf eine offene Gesellschaft, nicht ein Prozess ist, der eben mal nebenher in der Gesellschaft so läuft, sondern es ist ein fundamentaler Vorgang in Deutschland auch. Wir haben ja einen Konflikt dort im Nahen Osten und im Mittleren Osten, der religiös begründet ist, hauptsächlich religiös begründet ist. Da wachsen territoriale Ansprüche daraus hervor. Das spiegelt sich in Deutschland wieder und ich erwarte sehr, dass das in Deutschland eben zunehmend sich widerspiegelt. Ich darf zum Beispiel daran erinnern, dass wir in Köln einen Anschlag auf eine sunnitische Moschee hatten. Der erste Anschlag, das war ein Schiit, das war ein ganz kleiner Anschlag. Der ist auch bloß mit seinem Wagen vorgefahren, hat keine Brandbombe gelegt, das war alles eine Kleinigkeit. Aber es war ein Auftakt meines Erachtens für einen Konflikt, der in Deutschland zunehmend stattfindet.
Das heißt, Sie haben Bedenken, dass diese Konflikte, die militärischen Konflikte, auch die religiösen, ethnischen Konflikte hier in Deutschland Feuer bekommen sozusagen?
Selbstverständlich, ja. Also wir dürfen nicht erwarten, dass die Menschen, die weltweit sich bekriegen, dann auf einmal in Deutschland hier gegenseitig sich ernsthaft eben den Frieden schwören. Das wird nicht der Fall sein.
Mhm. Herr Siebeke, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und Ihre Stellungnahme. Wir waren ja gerade bei den USA, bei der Frage, ob Donald Trump wiedergewählt wird am Ende des Jahres, ja oder nein, wie da die Aussichten sind. Wir können es alle nicht sagen, natürlich, das ist hochspekulativ, aber trotzdem die Frage an Kerstin Gammelin, auch aus der wirtschaftlichen Sicht heraus, was würde es denn für die Weltwirtschaft bedeuten, four more years für Deutschland?
Oh, also für die Weltwirtschaft sind das überhaupt keine guten Aussichten. Wir erinnern uns, kurz vor 3 Jahren hat Donald Trump ja nicht gezögert, alle möglichen Handelsabkommen zu zerschlagen und unter der Devise America First neu zu verhandeln. Es gibt ja noch das gerade jetzt vergessene Problem mit China. Also die 2 weltgrößten Wirtschaftsmächte liegen da immer noch im Clinch, welches Abkommen da abgeschlossen wird und ob überhaupt. Und dann möchte ich gerne den Schlenker machen zu Europa. Es gibt auch kein Freihandelsabkommen mit Europa, der USA. Ja. Und wenn Trump jetzt noch mal 4 Jahre im Amt bleiben würde und auch weiter seine America-First-Politik verfolgt, bedeutet das ganz klar für Europa, da wird die europäische Landwirtschaft mit rein müssen. Das ist ganz klar ein No-Go für Frankreich. Das wiederum bedeutet, wenn Europa kein Handelsmandat hat, um mit einer Stimme mit den USA zu verhandeln, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von Trumps Seite weiter Sanktionen, Wirtschaftssanktionen auch gegen europäische Unternehmen, zum Beispiel auch die Autoindustrie, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn es kein Abkommen gibt. Also das sind ist aus europäischer Sicht, aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht sehr, sehr schlechte Aussichten.
Andererseits könnte man vielleicht auch sagen, unter dieser Oberfläche dieser ständigen Drohungen mit Strafzinsen, Zöllen, die ja auch erhoben worden sind, muss man ja sagen, der Konflikt mit China hat sich ja auch jetzt ein bisschen beruhigt.
Man guckt, ja, das sieht, denken dass man wir so. Es gibt, noch kein, es gibt noch kein unterschriebenes Abkommen. Und das andere ist ja noch, Trump hat ja nicht nur diese Handelsabkommen gekündigt, sondern er hat ja auch massive Steuersenkungen auf Pump gemacht. Also er hat ja für viele Leute einfach die Steuern reduziert, hat das finanziert mit neuen Schulden. Amerika hat so viele Schulden wie niemals zuvor. Und das schlägt jetzt auch, es gab gerade über Jahreswechsel Berichte, dass es sozusagen jetzt auch zurückschlägt, dass der erhoffte Boom so ausgeblieben ist und dass es doch auch nicht gelungen ist, die alten Bergwerke und Stahlwerke wiederzubeleben, um eben wieder den Stahl in den USA zu produzieren, sondern dass auch diese Maßnahmen nicht den Erfolg tragen, den Trump sich gewünscht hat. Und da kommen wir nämlich da die außenpolitische Schwäche und auch die wirtschaftliche Schwäche der USA im eigenen Land machen ja Trump jetzt auch so nervös. Und deswegen ist da die Sorge berechtigt, dass er eben in seinem Willen, doch wieder die Wahl zu gewinnen, weitere Maßnahmen ergreifen wird, die einfach sich gegen die anderen richten, einfach nur aus dem Drang heraus, selber im eigenen Land stark zu erscheinen.
Bettina Gauss, sehen Sie das auch so, dass diese wirtschaftspolitischen Erfolgsmeldungen, die Donald Trump ja regelmäßig verbreitet, dass das auf dünnen Füßen steht?
Also ich verstehe davon sehr viel weniger als die Kollegin. Aber in der Tat, ich habe solche Berichte auch gelesen und ich komme nochmal auf Staaten zurück, die unterschiedlich gewählt haben, die Swing States. Also nehmen wir als Beispiel West Virginia. Da war die Ablehnung gegen Hillary Clinton, obwohl das ein Land ist mit einer großen demokratischen Wählerschaft auch, sehr hoch, weil halt alle von der Kohle leben oder sehr viele von der Kohle leben. Natürlich will man da keine erneuerbaren Energien. Aber die Hoffnungen, die in Donald Trump gesetzt wurden, sind in einem Staat wie West Virginia wirklich bitter enttäuscht worden. Und das zum Beispiel ist einer der Staaten, wo ich sehr neugierig bin, wie das läuft. Und da muss man auch gucken, bis wann bestimmte Konsequenzen der Wirtschaftspolitik greifen werden, sichtbar werden, ob das vor oder nach den Wahlen der Fall ist.
Christa Schwenneke, ganz kurz noch dazu vielleicht auch.
Ja, auch ich muss den Zusatz machen, dass ich davon weniger verstehe als Kerstin Gamlin. Wenn es so ist, dass diese Wählerschaft, die ihre Hoffnungen in Trump gesetzt hat und vielleicht auch ausnahmsweise nicht demokratisch gewählt haben, weil Hillary Clinton die falsche Kandidatin schlicht und ergreifend war, und er jetzt nicht liefert bis zu den Wahlen, dann darf die Hoffnung keimen, das möchte ich so sagen, dass der amerikanische Präsident demnächst einen anderen Namen tragen wird.
Wir haben ja jetzt den ersten Teil der Sendung, die ersten beiden Teile der Sendung intensiv uns beschäftigt mit den Spannungen am Persischen Golf und auch der Entwicklung in den USA. Und wir möchten jetzt natürlich auch ein bisschen in die Innenpolitik schauen. Das begrüßt auch unser Hörer Thomas Scheinmann. Er hat uns geschrieben, diese Diskussion sei einmal wieder ein Beispiel für den Medienbetrieb in unserem Land. Es werde wieder nur geredet über das, was gerade tagesaktuell der Aufreger ist. Okay, auch die Entwicklung im Irak ist besorgniserregend, aber das Hauptthema des Jahres 2020 wird und muss sein, erstens der Klimawandel und zweitens der Kampf gegen Rechtspopulismus. Und Christine Pappelau hat uns ebenfalls geschrieben, Zitat, ich denke, eine der größten Herausforderungen Europas ist die richtige flexible Signalausrichtung des digitalen Netzes, massive Investitionen in das Bildungssystem, möglicherweise einen Testballon eines bedingungslosen Grundeinkommens als Auffangnetz. Aber alles ist nichts ohne die Erreichung der Klimaziele. Und in der Tat, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat ja in ihrer Neujahrsansprache das Thema Klima ganz nach vorne geschoben. Deswegen frage hier an die Expertinnen und den Experten, wird 2020 das Jahr der Energiewende?
Vielleicht das Jahr der Klimawende.
Kerstin Gammelin.
Ja, es gibt ja diesen New Green Deal der Europäischen Union, der gerade noch im letzten Jahr beschlossen worden ist. Und Frau von der Leyen hat sich als Kommissionschefin ja verpflichtet, jetzt quasi im 3-Monats-Takt diese politischen Absichtserklärungen in Gesetze umzuwandeln. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr, sehr gespannt. Die ganze Situation erinnert mich an 2007, als Deutschland schon mal die Ratspräsidentschaft hatte in der Europäischen Union und damals schon Frau Merkel auch die Europäer zu Klimazielen, sagen wir mal, motiviert hatte. Also die 2020er Klimaziele, die jetzt Deutschland selber verfehlt, wurden damals mit großem Pomp festgeschrieben. Und damals schon haben zum Beispiel auch Länder wie Polen gesagt, ja, wir machen da nicht mit, wir brauchen Geld, damit wir aussteigen können, damit wir die Kohle verlassen können, um den Emissionshandel einzuführen. Und wenn ich jetzt genau hinschaue, sehe ich genau wieder diese Länder mit denselben Worten, die sagen, ja, wir können leider da nicht mitmachen wegen der Kohle und so weiter. Und ich bin im Moment wenig optimistisch, dass mit dieser Art des Vorgehens wirklich das Klima gerettet werden kann und die Klimaziele erreicht werden kann.
Okay.
Ich glaube, da braucht es ein richtiges Umdenken.
Klare Stellungnahme, Bettina Gauss, wie sehen Sie das? Wird das Jahr 2020 zum Jahr der Klima- oder Energiewende?
Ich sehe das ähnlich. Ich sehe auch das Problem, dass sich in immer stärkerem Maße, und man muss in dem Fall sagen, von rechts meiner Meinung nach, das Thema als missbraucht wird, als Folie für ideologische Grabenkämpfe. Also das hat es immer in kleinerem Umfang gegeben, dass es Leute gegeben hat, die gesagt haben, es gibt's ja gar nicht und das ist alles gelenkt und gesteuert von sinistren Interessen. Leute, die behaupten, es fände ein Klimawandel statt. Inzwischen wird es so zum Symbol für einen Kampf gegen alles, was als System Politiker, Systemparteien, Systemmedien, was auch immer verstanden wird. Das halte ich für brandgefährlich. Ich glaube, dass man wirklich nicht mehr seriös bestreiten kann, dass ein auch menschengemachter Klimawandel stattfindet. Die Zahl der alarmierenden Meldungen von ganz unterschiedlichen Seiten häufen sich. Aber ich habe die Befürchtung, dass man nicht nur aus finanziellen und politischen Gründen, sondern eben auch, weil sich dieser ideologische Grabenkampf verschärft, auch 2020 wieder viele Chancen ungenutzt verstreichen lassen wird.
Christoph Wennekes, ja. Sind Sie da auch so pessimistisch oder skeptisch?
Also erstmal sehe ich auch, dass das Thema, also erstens halte ich es nicht für unterbelichtet, vielleicht im Unterschied zu manchen der Hörerinnen und Hörer, die sich da zu Wort gemeldet haben. Also zu wenig darüber geredet wird mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass die Instrumentalisierung oder Ideologisierung nicht nur auf der rechten Seite stattfindet, Frau Gauss, sondern links genauso. Also da kochen beide ihr Süppchen drauf. Und mir wäre eins lieb. Also es kann wirklich niemand bestreiten, dass da was Großes im Gange ist. Wir sehen diese Brände in Australien in einer Dimension, wie man es sich gar nicht ausmalen kann. Es wird inzwischen überlegt, eine Millionenstadt wie Jakarta komplett zu verlegen aus Klimagründen. Also das macht ein Land auch nicht, wegen Überschwemmungen.
Ja, genau.
So. Also das macht ein Land nun auch nicht aus Jux und Dollerei, eine Millionenstadt zu verlegen. Also da findet etwas statt und dass da der Mensch eine Rolle spielt, ist, glaube ich, auch, steht auch außer Frage. Mir ist das nur manchmal etwas aktionistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, es wäre sinnvoller, wenn jeder Einzelne sein Verhalten ändert, zum Beispiel diese schwachsinnigen E-Roller auf der sogenannten letzten Meile nicht verwendet, weil das ist ja sehr hip und scheinbar auch sehr umweltfreundlich, die Dinger zu benutzen. Nein, ist es nicht, denn die verbrauchen auch Strom. Und sich vielleicht statt am Freitag zu Fridays for Future zu gehen, jetzt ziehe ich mir vielleicht die Wut des einen oder der anderen auf mich, das ist mir aber egal, vielleicht mal nicht am Freitag zu Fridays for Future zu gehen, sondern mal eine Woche das Handy nicht zu benutzen und keine YouTube-Videos runterzuladen, denn Ja, es tut mir leid, Frau Gauss, aber denn diese Nutzung dieses Handys weltweit macht genauso viel aus, wenn die Serverkapazitäten mit berücksichtigt werden, wie der gesamte Flugverkehr auf der ganzen Welt. Also sich da einfach an der eigenen Nase zu fassen, selber mehr zu machen und nicht aktionistisch rumzuspielen.
Bettina Gauss darf gleich reagieren, aber zunächst möchte ich... Ich möchte aber zunächst Herrn Hennig noch mit in die Diskussion reinnehmen, denn der wollte sich auch zum Thema Klimapolitik einschalten. Schönen guten Morgen aus Helmstedt, ruft er an.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Ja, ich bin ganz, ich habe dolles Herzklopfen, weil das ist eigentlich mein Thema, seit ich Schüler bin. Aha. Und damals wurde ich nicht ernst genommen und ich konnte mit kaum irgendwelchen Menschen außer denen, die vielleicht im Umweltschutz oder so zu tun hatten, darüber sprechen. Als ich das Buch Grenzen des Wachstums las, ist mir übel geworden und ich habe das nicht verlassen. Und vor 2016 kam dieses Buch vom Club of Rome, das neue, das heißt 2050. Und das ist so schrecklich, dass ich mir nur die Buchvorstellung angehört habe und nicht es fertig brachte, das zu lesen.
Aber gut, das ist interessant zu hören, aber es ist ja nicht so, dass es jetzt keine Initiativen geben würde. Aus Berlin beispielsweise, da wurde ein Klimapaket auf den Weg gebracht.
Auf das letzte
dann die neue EU-Kommissionschefin von der Leyen mit dem European New Deal.
Wissen Sie, das sind alles Kleckermaßnahmen in meinen Augen, ehrlich gesagt. Also, und wenn Sie damit anfangen, mit diesen Verhaltensänderungen, das mache ich seit dieser Zeit. Ich bin kein Autofahrer, ich habe noch nicht mal ein Handy und ich bemühe mich, mit der Bahn zu fahren und komme mir wie so ein Masochist vor. Es wird langsam besser, aber ich muss Ihnen sagen, das Einzige, was zählt, ist jetzt politisches Handeln. Da muss auf der politischen Ebene, die Weichenstellungen müssen richtig gestellt werden und das sehe ich nicht. Die Äußerung von Frau Merkel in der Hinsicht war wunderbar. Bloß da müssten dann auch entsprechende Taten folgen.
Okay, Ihr Signal
ist angekommen.
Und zwar dringend,
innerhalb der nächsten 2-3 Jahre, meine ich. Ja. Sonst ist das Zeitfenster zu. Und unsere Kinder und Enkel, die werden in Elend und Bränden und Überschwemmungen und Hungersnöten und Kriegen jämmerlich zugrunde gehen.
Herzlichen Dank für Ihren engagierten Anruf, Herr Hennig aus Helmstedt. Und ich hatte Bettina Gauss versprochen, reagieren zu können.
Ja, ich bin Ihrer Meinung, Herr Hennig, und eben nicht der Meinung von Christoph Schwennecke. Ich halte diese Individualisierung, diese von Maßnahmen gegen den Klimawandel zum Teil für eine ziemlich beklagenswerte Symbolpolitik. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es sinnvoll ist, Plastiktüten zu verbieten und dass Plastiktüten einen schädlichen Einfluss haben auf die Umwelt. Aber dieses greift euch doch mal, fasst euch an die eigene Nase, ändert euer individuelles Verhalten. Ich glaube, das wird der Größenordnung des Problems nicht gerecht. Das ist auch etwas, was eine starke Binnensicht beinhaltet. Also wie verhalte ich mich in Deutschland? Pfui, du Böse, du hast den Müll nicht getrennt. Das ist etwas, wir haben eben über Jakarta gesprochen, was wirklich in Indonesien eine andere Dimension hat, was die Frage, wie sich China klimapolitisch verhält, die Frage, wie sich die USA klimapolitisch verhalten. Und ich bin wirklich sehr stark bei Herrn Hennig, so richtig es individuell sein mag, sein Verhalten zu ändern. Es geht hier um globale politische Maßnahmen. Und wir haben ja gesehen, wie schwer sich der aus meiner Sicht gescheiterte Klimagipfel getan hat, auch nur eine irgendwie wachsweiche Abschlusserklärung zustande zu bringen. Ich bin da nicht optimistisch.
Also, wir haben in der
Wenn ich das noch ganz kurz ergänzen darf. Also es geht natürlich, glaube ich, nicht, es geht nicht ohne Verhaltensänderung, sicherlich, aber das Entscheidende, glaube ich, ist, dass man das international und global angeht. Und da wäre das Entscheidende, dass man der Ressource Umwelt einen Preis gibt. Also heutzutage ist es ja so, dass alle Unternehmen, die produzieren, jetzt ein bisschen über den Emissionshandel, aber im Prinzip überhaupt nicht die Ressource Umwelt bezahlen müssen. Wenn man aber die Ressource Umwelt als endlich einstuft und damit auch in alle Kalkulationen, in alle betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Kalkulationen einbezieht, dann wird sich vieles, vieles verschieben. Dann werden möglicherweise die Autos eben doch noch mal teurer, da wird die Bahn billiger und dann wird das insgesamt aber auch global zu Verhaltensänderungen führen. Und ich glaube, das wäre das Einzige, wenn Wirtschaftsforschungsinstitute, wenn internationale Organisationen wie der IWF, wie die OECD sich darüber einigen könnten, dass man einfach volkswirtschaftlich die Ressource Umwelt einbezieht, ihr einen Preis gibt und dann neu rechnet.
Ich denke, die Positionen sind klar geworden. Wir haben in der vergangenen Woche in Kontrovers hier auch intensiv über das Klima und über die Klimapolitik diskutiert, monothematisch, auch in vielen anderen Runden. Deswegen möchte ich an dieser Stelle das zweite Stichwort, das unser Hörer Thomas Scheinmann in seiner E-Mail erwähnt hatte, nochmal aufgreifen, nämlich das Problem Rechtspopulismus, Rechtsextremismus oder man könnte natürlich auch sagen Linksextremismus. In der Nacht zu Neujahr, da wurde ein Polizeibeamter in Leipzig-Konnewitz von Linksextremen schwer verletzt. Und der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki, der hat im Spiegel jetzt im Aktuellen gesagt, es sei fatal, wenn das innenpolitische Augenmerk hauptsächlich auf die Bekämpfung des Rechtsextremismus gerichtet werde. Zitat, auch der Linksextremismus tritt deutlich aggressiver auf. Und wenn politische Entscheidungsträger jahrelang linksextremistische Biotope und rechtsfreie Räume wie in der Rigaer Straße in Berlin und die Rote Flora in Hamburg dulden, dann tragen diese Parteien auch eine Mitschuld an der Verrohung dieser Auseinandersetzung. Wird der Linksextremismus, deswegen meine Frage an die Runde, unterschätzt?
Nein, wird er nicht. Also, ich habe das Gefühl, von mir fallen die Jahre ab. Ich habe diese Art der Argumentation gehört seit in den letzten 40 Jahren. Dieser Versuch, auch immer eine Äquidistanz herzustellen und zu sagen, ja, aber es gibt doch auch die Linken, ist ja völlig unbestreitbar. Nun muss man mal gucken, was eigentlich am Ende rauskommt hinsichtlich des von Ihnen zitierten Vorfalls, wer da eigentlich in welcher Weise womit eskaliert hat, da sind die Untersuchungen nicht abgeschlossen. Aber dass wir, und ich bin ja dankbar, dass es wenigstens anerkannt wird, seitens politischer Akteure, dass wir eine massive Zunahme rechtsextremer Gewalt haben, ist einfach schlicht nicht mehr zu bestreiten, wird übrigens auch vom Bundesinnenministerium nicht mehr bestritten.
Und auch die Sicherheitsbehörden haben eine Neuausrichtung ja in die Wege geleitet.
Also ja, eben sage ich ja, wird nicht bestritten, ja. Im Unterschied übrigens zu früheren Jahrzehnten, wo sehr gerne im rechten Bereich von Einzeltätern die Rede war. Das heißt, ich bin ja dankbar, dass es gesehen wird und ich will unter gar keinen Umständen daran liegt mir, das deutlich zu machen. Ich verteidige keine Angriffe von linker Seite auf Polizeibeamte oder sonst irgendjemanden. Ich verteidige auch keine Gewalt gegen Sachen. Ich verteidige auch nicht, wenn Autos angezündet werden. Aber immer zu sagen, hu, vergesst die Linken nicht, scheint mir angesichts der dramatischen Zunahme organisierter rechtsextremistischer Gewalt schlicht verantwortungslos und auch wie ein weckt in mir den Eindruck, da soll die eigene Klientel bedient werden. Und das ist angesichts dieses Themas, wie ich finde, nur zynisch.
Also Christoph Schwindeck, was sagen Sie denn zu den Einwand, Worten von Wolfgang Kubicki, dem Spiegel gegenüber?
Erstmal ein Einwand an Bettina Gauss. Ich finde das problematisch, wenn Sie sagen, es ist noch nicht raus, wer da wie an der Eskalation teilhatte in Leipzig. Ja, im Moment. Es gilt aber das Gewaltmonopol des Staates und dass die Polizei hier das Gewaltmonopol hat und nicht die linksautonomen Extremisten, wie auch immer, es gilt es einfach festzuhalten. Sie haben vorhin selber auf diese Grundprinzipien in einem anderen Kontext hingewiesen. Darf ich auf dieses Grundprinzip des Gewaltmonopols beim Staat bitte auch hinweisen. Ich bin es aber genauso leid wie Sie, Frau Görbs, diese ewigen links ist noch schlimmer als rechts oder rechts ist noch schlimmer als links Diskussion zu führen. Die führt uns am Ende auch nicht weiter. Es ist auf beiden Seiten ein Problem und ich glaube, das eigentliche Problem, was die beiden dann auch wieder verbindet, ist die zunehmende Hemmungslosigkeit, die sich in allen gesellschaftlichen Bereichen breit macht und wo das Internet, das Netz und die sozialen Medien eine ganz, ganz unselige Rolle spielen. Da wird viel aufgeheizt. Ich fand vor einigen Tagen wirklich sehr erhellend ein Interview hier im Deutschlandfunk mit Bernhard Pörksen, dem Medienwissenschaftler, der darauf auch hingewiesen hat, dass wir damit noch keinen Umgang gefunden haben. Und ich bin ganz sicher, dass A, natürlich die Vernetzung darüber einfacher möglich ist und B, auch die Verrohung und letztlich dann auch der Schritt vom Wort zur Tat leider also, leichter aber geworden
ist. Was Sie die ganze Zeit jetzt sagen, ist es links ist genauso schlimm wie rechts.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Sie haben gesagt, auf beiden Seiten ist es ein Problem. Und ja, ich denke, auf der rechten Seite haben wir den Fall Lübcke. Also da gibt es Morde. Ja. Da haben wir NSU, NSU 2.0. Wir haben rechtsextreme Netzwerke. Mörderbanden, also das würde ich mal sagen, haben wir auf der linken Seite so nicht. Und also gut, bei Konnewitz muss man auch noch mal sagen, natürlich hat der Staat das Gewaltmonopol, da gibt es überhaupt kein Vertun daran. Gut. Trotzdem ist der Bericht abzuwarten, wie es zu dieser Eskalation gekommen ist. Und die Polizei hat erst von Notoperationen gesprochen, ist dann zurückgerudert und so weiter. Man muss sich auch noch mal die Kommunikationsstrategie der Polizei in Sachsen da genauer anschauen.
Frau nee,
das
nee,
doch. Ist kein Relativismus. Das ist ein
bitte einen nach dem, bitte einen nach dem anderen, sonst verstehen also, wir hier in Köln finde, und in bundesweit recht wenig.
Ja. Entschuldigung,
Frau,
aber das...
Frau, haben Sie noch ganz kurz einen Satz dazu, ja?
Ja, also ich finde eben, Connewitz braucht jetzt eine ordentliche Untersuchung und danach muss da neu bewertet werden.
Herr Schwennecke, Sie dürfen gleich reagieren. Zuerst aber hat Herr Jannis aus Neustadt an der Weinstraße das Wort. Herr Jannis, Sie treibt das Thema der Atmosphäre in der Gesellschaft auch um.
Ja, genau, guten Morgen. Mein Name ist eigentlich Fuchs, Johannes ist mein Vorname.
Ah, Herr Fuchs, pardon.
Okay, kein Problem. Ja, generell finde ich, dass momentan in unserer Gesellschaft sehr extrem und auch sehr eskalativ argumentiert und diskutiert wird. Und dass vor allen Dingen kleine Dinge hochgekocht werden, wie zum Beispiel gerade die Geschichte im WDR mit der Geschichte mit dem Lied über die Oma, die im Hühnerschau Motorrad fährt.
Beziehungsweise die sogenannte Umweltsau, ja. Mhm.
Richtig. Und ich finde, dass wir in der Diskussion mittlerweile oder eine Diskussionsstruktur haben, die negativ ist und die immer zu diesen verhärteten Positionen führt und dass dann auch sofort dann auf eine Art und Weise diskutiert wird, die nicht mehr konstruktiv, sondern nur destruktiv ist. Und es geht gar nicht mehr darum, dass man sich gemeinsam irgendwo auf einen Konsens einigt, sondern dass man seinen Standpunkt hat und den vertritt und auch eine Meinung hat und diese Meinung ist richtig.
Erleben Sie das in Ihrem privaten Umfeld auch sehr stark?
Ja, ich bin Lehrer. Und als Lehrer erlebe ich es eben sehr oft, dass gerade bei Diskussionen sehr emotional diskutiert wird und sobald man versucht auszugleichen, wird dieses Ausgleichen als negativ genommen und auch mein Versuch eben zu vermitteln, wird als Schwäche ausgelegt. Und das ist mittlerweile auch angekommen aus der Gesellschaft, beziehungsweise aus dem Internet und aus den digitalen Medien, wo man sich seine eigene Meinung schnell bilden kann und diese Meinung dann eben weitergegeben wird.
Hat sich das aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren stark verändert, also auch durch die neuen Medien? Machen Sie die Beobachtung?
Auf jeden Fall ist es schlimmer geworden. Ich habe auch den Eindruck, dass jeder was weiß und jeder was dazu sagen kann und dass dadurch, dass diese Meinung immer die richtige Meinung ist. Und ich wünsche mir persönlich für 2020, dass wir ein bisschen entspannter diskutieren und vielleicht auch ein bisschen uns zurückschalten und auch mal drüber nachdenken, was anderes zu sagen hat. Und dann nochmal vielleicht auch die Ideen oder die Vorstellungen, die von der anderen Seite kommen, auch als solche wahrgenommen werden und nicht gleich als destruktiver Versuch der eigenen Meinungsdurchdringung wahrgenommen werden. Gerade beim Thema links-rechts beziehungsweise Umweltschutz, ja, nein, denke ich, dass die konservative Seite da öfter mal auch mal einfach zurückschalten könnte und sagen könnte, ja, ihr habt vielleicht recht, dass es so ist, aber wir müssen jetzt auch mal andere Werte da in Berücksichtigung nehmen. Zum Beispiel gerade, was jetzt auch gerade wieder war, mit der Frage in Australien, Umweltschutz ist ganz dringend notwendig. Und auch der Premier ist da auf einer Position, die unglaublich ist meines Erachtens. Aber er müsste eigentlich jetzt auch mal sagen, hier, wir haben einen Umweltschutz, der muss durchgeführt werden und wir können nicht einfach die Industrie über alles stellen.
Okay.
Und wir müssen lockerer, entspannter und erfreulicher diskutieren, finde ich.
Okay, Herr Jannis, ganz herzlichen Dank für Ihren Einwurf. Möchte ich gerne nochmal in die Runde geben. Machen Sie auch diese Beobachtung, dass einfach die Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen, jetzt jenseits natürlich von Rechtsextremismus oder Linksextremismus, dass diese Toleranz abgenommen hatte in der Gesellschaft?
Ja, den Eindruck habe ich ganz deutlich.
Mhm.
Zum Teil merke ich auch an mir selber, dass ich reagiere zu stark auf ganz bestimmte kleine Gruppen. Also ich fand eine Kolumne in der Zeit von Rezo, die ich jetzt gelesen habe.
Dem YouTuber,
sehr erhellend, der gesagt hat, man muss sich wirklich mal angucken, wenn das auch, wenn ich mich recht erinnere, für sich selber in Anspruch genommen hat, gesagt hat, man neigt dazu, Kritik, die von ein Dutzend Leute geübt wird, zum Beispiel an einem eigenen Artikel oder so, zu überschätzen und nicht zu sehen, wie viele Leute sich selber nicht äußern. Und natürlich gibt es Netzwerke, natürlich gibt es Gruppen, die das ganz gezielt einsetzen. Aber ich glaube, das glaube ich übrigens auch, dass im Kontext mit diesem Lied der berühmten Umweltsau, dass man zu schnell bereit ist, etwas für eine Massenbewegung zu halten, nur weil es ist nicht alles eine Lawine, was ein winziger Schneeball in einem sozialen Netzwerk ist. Und da sind die Leute, wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus, da reagieren wir zu schnell und dadurch entsteht zum Teil auch eine Konfrontation, die genau den Leuten, die Trollen und die Netzwerke bilden, nur nützt, weil die sachliche Auseinandersetzung ja gar nicht wünschen.
Machen Sie diese Beobachtung auch, Frau Gammelin?
Ja, auf jeden Fall. Und ich wundere mich auch immer, wie sehr schnell Meinungen gebildet werden. Und gerade im Fall Connewitz ist es ja zum Beispiel so, dass es gibt eine Meinung sehr schnell nach ein paar Minuten und es ist dann auch sehr schwer, dann, wenn neue Fakten auftauchen, da nochmal gegen zu argumentieren oder beziehungsweise doch nochmal zu sagen, lasst uns kühlen Kopf bewahren. Hier sind jetzt andere Fakten und jetzt, wie war es denn wirklich? Also das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist in fast allen Bereichen so. Das ist natürlich auch politisch so, es taucht ein neues Problem auf und schon wird nach der Regierung gerufen. Das ist jetzt auch, finde ich, ein ziemlicher Aktionismus, zum Beispiel von Ministerpräsident Söder, einfach mal zu sagen, wir sollten eigentlich neue Köpfe in die Regierung bringen, die jünger sind. Und das sind alles so Sachen, die werden einfach losgelassen. Testballons, da gibt es sehr schnell Meinungen. Und kaum einer redet dann mal mit kühlem Kopf darüber, was das eigentlich bedeutet.
Herr Schwenicke, dazu vielleicht noch ein Wort. Unterschied zu unserer Diskussion vor 5 Minuten, 100%ige Übereinstimmung meinerseits mit den beiden Kolleginnen. Und vielleicht noch ein Zusatz. Das Paradox scheint mir darin zu bestehen, dass das Netz und die digitalen Diskussionsmöglichkeiten eigentlich dazu angetan sein könnten, Pluralismus zu fördern, Ideenwettbewerb zu fördern. Aber das Gegenteil ist leider der Fall. Ich komme nochmal auf Herrn Pörksen zurück. Das war wirklich ein sehr gutes Interview.
Ja, ich habe es auch gehört, es zum Nachhören zu empfehlen.
Ja, absolut, wo er gesagt hat, es gibt eben diesen fruchtbaren Streit, würde ich mal sagen, hier in dieser Sendung auch austragen. Und dann gibt es den unfruchtbaren, wo es nur darum geht, jeweils seine Position kundzutun und alles andere weit von sich zu weisen. Und leider werden die Möglichkeiten, die Diskussionsmöglichkeiten des Digitalen in falscher Weise genutzt. Vielleicht haben wir einfach in 20 Jahren auch noch nicht den richtigen Umgang mit dieser neuen Diskussionsform gefunden, im Unterschied zu dieser Diskussionssendung.
Müssen wir vielleicht, ja, vielen Dank für das Kompliment, gebe ich gerne zurück. Vielleicht müssen wir alle noch den Umgang damit auch noch weiter lernen. Ganz kurze letzte Frage vielleicht, weil das Stichwort genannt worden ist, die Regierung, Umbildung des Kabinetts. Mhm. Wird die Regierung denn bis zum Jahr 2021 Bestand haben?
Also ich denke, jetzt kommt die Ratspräsidentschaft Deutschlands. Es gibt sehr hohe Erwartungen an Deutschland mit, wir haben jetzt nicht über den Brexit gesprochen, aber den Freihandelsvertrag mit Großbritannien und überhaupt ein Abkommen der EU zu verhandeln, das fällt in die deutsche Ratspräsidentschaft. Es fällt der EU-Haushalt in die deutsche Ratspräsidentschaft und das eine oder andere weitere Problem. Und ich glaube, angesichts dieser Tatsache und auch der guten Wirtschaftsdaten, die Sie anfangs angesprochen haben, sieht es so aus, dass die Regierung einfach ganz normal bis zum Ende weitermachen wird. Und das wird dann, glaube ich, auch Europa der letzte Auftritt der Bundeskanzlerin sein.
Wir haben noch Zeit für einen Satz von Frau Gauss.
Ich glaube das auch. Auch deshalb, weil ja niemand im Moment von den Akteuren wirklich hoffen kann bei Neuwahlen, wenn es dazu kommen würde, ein Ergebnis zu kriegen, was klarer ist, angenehmer für die eigenen politischen Vorstellungen. Das heißt, man wird schlecht gelaunt in der Großen Koalition verbleiben.
Herr Schwenicke, ganz also kurz noch dazu.
Diese Monstranzhaftigkeit, mit der die europäische Ratspräsidentschaft da hochgehalten wird, die teile ich nicht. Ich würde mal fragen, welche Ratspräsidentschaft ist Ihnen noch in Erinnerung, wo ein Land dann wirklich den großen Durchbruch gebracht hat?
Ja, aber angesichts der internationalen Lage ist es einfach, wenn Deutschland
das sagt, wir machen mal. Das ist ein Schutzargument der Regierenden, das für meine Begriffe allzu leicht übernommen wird. Trotzdem, das Zeitfenster hat sich geschlossen. Ich habe mir schon einmal den Mund verbrannt, als ich sagte, Frau Merkel wird keine Neujahrsansprache mehr halten. Sie hat wieder eine gehalten und wahrscheinlich hält sie sogar noch eine.
So schnell kann man sich täuschen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Runde. Neues Jahr, neues Glück. Was bringt das Jahr 2020 politisch? Wir haben eine Menge Themen jetzt hier diskutiert. Ich hoffe, Sie haben es mit Vergnügen gehört und mit Interesse gewinnen. Wir haben diskutiert mit Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung, mit Bettina Gauss von der Tageszeitung Taz und mit Christoph Schwenicke, Chefredakteur des Magazins Cicero. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Jetzt im Deutschlandfunk hier gleich die Nachrichten. Danach dann die Sendung Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon war an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ein gutes 2020.